Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Wissenschaft. DRS 2.
Heute mit diesem Angebot. Die Jagd nach 10 Ballonen oder wie man in kurzer Zeit möglichst viele Leute erreichen kann. Ein sozialwissenschaftliches Experiment. Wenn Hirnzellen und Computerchips zusammenwachsen, was misst man dann? Ein Laborexperiment. Und wenn Wissenschaftler sich bei ihrer Forschungsarbeit von der Öffentlichkeit über die Schultern blicken lassen, ein umstrittenes Experiment. Dies die drei Themen der heutigen Sendung. Es begleitet sie Christian Heuss. Wie informiert und mobilisiert man in kurzer Zeit, also innerhalb Stunden, eine möglichst große Anzahl Leute, die sich für etwas einsetzen sollten oder nach etwas ganz Bestimmten suchen? Beispielsweise bei einem Entführungsfall. Na klar, sagen Sie jetzt vielleicht, am schnellsten erreicht man Leute übers Internet, über soziale Netzwerke wie Twitter oder Facebook oder vielleicht auch über Massenversendung von SMS oder E-Mails. Es braucht in jedem Fall ein Mittel, dass sich eine Information wie ein Lauffeuer ausbreiten kann. Um darüber zu lernen, wie man Leute am besten mobilisieren kann, hat das amerikanische Militär 2009 einen Wettbewerb ausgeschrieben, die Aktion Roter Ballon. An einem ganz bestimmten Tag wurden 10 gut sichtbare, fixierte rote Wetterballone quer über die Vereinigten Staaten ausgesetzt, von Delaware im Osten bis Kalifornien im Westen, von Oregon bis Florida. Und die Aufgabe war nun, möglichst schnell alle 10 Ballone zu finden und die exakten Koordinaten zu bestimmen. Als Preisgeld winkten $40,000. Experten hielten diese Aufgabe für beinahe unlösbar. Zumindest Tage bis Wochen brauche man dazu, bis die 10 Ballone gefunden werden. Nun, Pascal Biber, der Wettbewerb, der liegt ja jetzt fast schon 2 Jahre zurück und das Siegerteam hat nun einen Artikel im Fachmagazin Science veröffentlicht und darin analysieren sie, warum sie gewonnen haben. Wer hatte denn den Sieg damals davongetragen?
Es war ein Team des renommierten Massachusetts Institute of Technology, MIT. Das war das einzige Team im ganzen Wettbewerb, das alle 10 Ballone tatsächlich finden konnte, und zwar in der Rekordzeit von 8 Stunden und 52 Minuten.
Und was machte das Team so viel besser als all die anderen, dass die gewonnen haben?
Der wichtigste Teil war wohl, dass sie das Preisgeld von $40,000 vollständig für die Belohnung der Finder einsetzten, also $4,000 pro Ballon. Der Trick der MIT-Forscher war, sie versprachen dem ersten Finder eines Ballons lediglich die Hälfte, also $2,000. Weitere $1,000 waren reserviert für jenen Freund des Finders, der diesen auf den Wettbewerb aufmerksam gemacht hatte, per E-Mail. Und für den Aufmerksammacher dieses Freundes wiederum weitere $500 und so weiter.
Also es ist ein bisschen ein Schneeballsystem, erinnert mich an die früheren Kettenbriefe. Was war jetzt da so matchentscheidend bei genau diesem System?
Nun, in der Kürze konnten die MIT-Forscher so sehr viele und sehr geografisch verteilt verstreute Leute mobilisieren, 4.400 an der Zahl. Und das klappte nur so gut, das schreiben jedenfalls die Forscher in ihrem Artikel, weil jeder einen monetären Anreiz hatte, den Wettbewerb eben auch wirklich bei seinen Freunden bekannt zu machen. Die 5 Forscher des MIT-Teams lancierten das Schneeballsystem übrigens einfach bei ihren eigenen Freunden und von dort aus verbreitete sich dann die Kunde rasant. Wichtig ist das Element, dass die Beteiligten die Nachricht eben nicht von einer Institution, sondern eben von Freunden erhielten. Dasselbe Prinzip machen sich übrigens auch Leute zunutze, die Spam verschicken. Dort klickt der Empfänger auch viel häufiger drauf, wenn ein Freund als Absender vorgegaukelt wird.
Am Wettbewerb haben ja auch ganz viele andere Teams mitgemacht. Was war deren Strategie, die ja offenbar eben nicht so gut funktioniert hat?
Die einen versuchten via Massenmedien Aufmerksamkeit zu erregen, andere versuchten ans Mitgefühl zu appellieren der Leute, indem sie das Preisgeld einer karitativen Einrichtung zu spenden versprachen, und wieder andere setzten auf ihr bereits bestehendes riesengroßes Netzwerk, zum Beispiel der Internetprofi George Hotz, dem auf dem Kurznachrichtendienst Twitter 25.000 Menschen folgen. Alle diese Versuche scheiterten an der Aufgabe, konnten also wenige oder jedenfalls nicht die richtigen Leute mobilisieren. Und aus dem schließt eben das MIT-Team, dass ihr Versuch mit Anreizen und mit Freunden das Beste war.
Also 10 Ballone zu finden in den USA, das ist ja eben diese Spielerei, ist diese experimentelle Anlage dieses Wettbewerbs. Aber kann man das jetzt auch irgendwie praktisch einsetzen, eben zum Beispiel, um, ich weiß nicht, Vermisste zu finden?
Genau, das ist auch wirklich der Ansatz, etwas Ähnliches wie bei den Ballonen liegt tatsächlich vor, bei der Suche nach einem vermissten Kind, aber auch bei der Suche nach einem flüchtigen Schwerverbrecher. Und natürlich auf der anderen Seite werden sich auch Werbeagenturen ihre Gedanken dazu machen, wie man schnell eine große Zielgruppe erreichen kann. Ob all diese Ansätze dann allerdings auch dann noch funktionieren, wenn solche Mittel breit und häufig eingesetzt werden und wenn nicht mehr ein renommiertes Forschungsinstitut wie eben das MIT hinter dem Aufruf stecken, das sei mal dahingestellt.
In jedem menschlichen Gehirn sitzen mehr Hirnzellen als Sterne in unserer Galaxie. Und jede dieser Hirnzellen ist in elektrochemischem Kontakt mit etwa 10.000 anderen Hirnzellen. Die Komplexität dieses neuronalen Netzwerks ist enorm, aber die Grundlage eben dafür, wie Informationen im Gehirn, im menschlichen oder Tiergehirn, verarbeitet werden. Um mehr über solche Netzwerke ganz grundsätzlich zu lernen, versuchen Hirnforscher, solche Netzwerke mit viel weniger Nervenzellen in der Petrischale nachzubilden. Netzwerke von vielleicht ein paar Dutzend, ein paar Hundert, vielleicht auch ein paar Tausend Nervenzellen. Die Forscher versuchen dann in Echtzeit die elektrische Aktivität in diesem kleineren Netzwerk, aber bereits sehr komplexen Netzwerk aufzuzeichnen. Und das ist eine technologische Knacknuss. Am Departement für Biosysteme der ETH in Basel hat das Team rund um Andreas Hirlemann ein System entwickelt, das es erlaubt, genau solche Messungen hochpräzise durchzuführen. Patrick Tschudin hat sich dieses System von Andreas Hirlemann in seinem Labor zeigen lassen.
Andreas Hirlemann beobachtet lebende Hirnzellen und kommuniziert sogar mit ihnen. Das Herzstück seines Labors, ein winziges elektronisches Bauteil. Ein 2x2 mm kleiner Mikrochip. Mit diesem Mikrochip filmt er in einer bisher unerreichten Präzision die elektrischen Impulse, die von einer Hirnzelle zur anderen flitzen.
Im Prinzip können Sie das als Digitalkamera sehen, wo Sie den Chip rausnehmen. Bloß, dass wir nicht ein optisches Bild herstellen, sondern eben elektrisches Bild.
Dieser Mikrochip liegt am Boden einer winzigen Plastikschale. Beides, Chip und Mini-Plastikschale, sind montiert auf einer Platine mit den Maßen eines 5-Franken-Stückes. In der kleinen Schale mit dem Chip an ihrem Boden, darin züchtet Andreas Hirlemanns Team unter anderem Hirnzellen von Mäuseembryos.
Wir sehen Zellen aus, diese Zellen werden aufgelöst, dissoziiert und dann als Lösung aufgegeben und dann wachsen die auf dem Chip an. Die Hirnzellen fangen an, sogenannte Prozesse auszubilden, das heißt Verbindungen zueinander, feinste Verästelungen und Kontakte zueinander, bis zu 1000 Kontakte pro Zelle auf dem Chip.
Und nach einigen Tagen lebt direkt auf Hirlemanns Chip ein hauchdünnes Netzwerk von untereinander tausendfach verbundenen Hirnzellen, also Neuronen. Und die vernetzten Neuronen auf dem Chip beginnen mit der Zeit von alleine spontan miteinander zu kommunizieren. Und das Ganze filmt Andreas Hirlemann mit dem Chip.
Was man sieht, ist meistens je nach Entwicklungsstand am Anfang sehr schwache Einzelaktivität, dann gibt es eine Phase der Synchronisierung, das heißt, wo so Wellen durch die Kultur laufen und die Neuronen sich aufeinander einschwingen sozusagen.
Das sieht dann beispielsweise aus wie die Oberfläche eines Teiches, in den ein Stein fällt. Von einem Zentrum aus laufen Wellen kreisförmig weg nach außen. Hirlemanns Chip filmt nicht nur die Hirnzellen bei ihrer Kommunikation, er kann auch gezielt einzelne Neuronen anregen, stimulieren. Und weil es eben Hirnzellen sind, beeinflusst diese Anregung von außen die Struktur des Netzwerkes. Es lernt gewissermaßen, sagt Andreas Hirlemann.
Das heißt, die passen sich an oder lernen was auf dem Chip und bilden Netzwerke aus, die anders aussehen, als wenn sie nicht stimuliert würden.
Fassen wir kurz zusammen. Wir haben vor uns ein elektronisches Bauteil, einen Mikrochip, auf dem direkt Hirnzellen wachsen und ihr Netzwerk bilden. Der Chip filmt die Aktivität in diesem Zellnetzwerk und derselbe Chip kann mit dem Netzwerk kommunizieren, diesem Netzwerk sogar etwas beibringen. Das bedeutet, damit besitzt Andreas Hirlemann eine Schnittstelle, ein sogenanntes Interface zwischen Digitaltechnik und lebendem Gewebe.
Das ist direkt das elektronische Interface und die Zellen wachsen ja auch direkt auf den Chips.
Wozu das Ganze? Das Resultat der Zusammenarbeit von Zellbiologie, Ingenieurwesen und Computerprogrammierung dient einerseits der Grundlagenforschung.
Man findet heraus, wie funktioniert Informationsverarbeitung, wie vernetzen sich Zellen miteinander.
Und andererseits sucht Andreas Hirlemann nach neuen Medikamenten. Dazu legt er Hirnzellen von gesunden und kranken Tieren auf seine Chips und beobachtet.
Wie ist die Signalfortpflanzung oder die Signalgenerierung in diesen beiden? Wie unterscheidet sich krank von gesund und wie kann man eventuell oder kann man überhaupt mit Medikamenten oder pharmakologischen Substanzen versuchen, das wieder in die gesunde Richtung zu drücken?
Ein Mikrochip, der direkt mit lebenden, lernenden Netzwerken von Hirnzellen kommuniziert. Spekulieren wir kurz über die ferne Zukunft dieser Kombination. Arbeiten eines Tages in unseren Computern nicht mehr nur tote Mikroprozessoren? Unterstützt sie eines Tages vielleicht die Kombination aus Mikrochip und lebendigem Nervengewebe aus Andreas Hirlemanns Labor?
Das halte ich jetzt für sehr weit in der Zukunft liegen, weil ich glaube eher, dass Methoden und Ansätze der Informationsverarbeitung von natürlichen Systemen oder Neuronen dann elektronisch implementiert werden, anstatt dass man wirklich einen biologischen Co-Prozessor sozusagen benutzt. Denn die Hirnzellen sind außerhalb des Körpers nicht sehr stabil, die sind sehr fragil, müssen sehr gut behandelt werden, damit sie ein paar Monate überleben. Und von längerer Lebensdauer, denke ich, wagen wir gar nicht im Moment zu sprechen.
Bis auf Weiteres steht also die Hochtechnologie, an der Andreas Hirlemanns und 30-köpfiges Team in Basel arbeitet, im Dienst der avancierten Medikamentenforschung und der Suche nach dem grundlegenden Verständnis der Hirnzellen. Aber für gänzlich unmöglich erklärt, hat er den biologischen Coprozessor im Laptop doch nicht.
Nervenzellen im Computer der Zukunft. Futuristische Ideen im Beitrag von Patrick Tschudin. Bei uns in Wissenschaft DRS2 geht es gleich weiter mit einer neuen Idee, wie Forscher zusammenarbeiten könnten. Aber zuerst andere Neuigkeiten aus Wissenschaft und Forschung mit Anita von Mond. Nächste Woche steht ja wieder der nationale Grippeimpftag auf der Agenda und da stellt sich natürlich die Frage, wie wirksam Grippeimpfungen tatsächlich sind. Forscher aus den USA haben diese Frage nun umfassend untersucht und kommen zu einem etwas gemischten Fazit, Anita von Mond.
Das Fazit, ja, das lautet einerseits, Grippeimpfungen seien zu empfehlen, grundsätzlich soll man die machen, doch die Wirksamkeit dieser Impfungen, die sei nur moderat. Und zwar würden gesunde Erwachsene nur zu etwa 60% profitieren. Bei etwa 40% haben die Studien keine nachweisliche Wirkung festgestellt. Und vor allem sei nicht nachgewiesen, dass speziell ältere Personen von Grippeimpfungen profitieren würden. Hingegen würden bei Kindern speziell neue Impfstoffe in Nasensprays sehr gut nützen. Und weil Kinder ja eine wichtige Rolle spielen bei der Verbreitung von Grippeviren, sollte man künftig Kinder konsequent auch impfen, finden die Forscher.
Nun eben, dass ältere Personen nicht speziell profitieren von dieser Grippeimpfung, das widerspricht eigentlich den Empfehlungen, die ja zum Beispiel das Bundesamt für Gesundheit abgibt. Da werden die Alten ja speziell dazu aufgerufen, sich impfen zu lassen. Wie sind jetzt die Reaktionen zum Beispiel von Seiten des BAGs auf diese neue Studie?
Das BAG sagt, diese Studienergebnisse seien nicht überraschend. Es bestätigt auch die Erkenntnisse grundsätzlich, hält aber an seinen Empfehlungen fest. Also speziell ältere Personen sollen sich nebst anderen Gruppen impfen lassen. Und zwar, weil sie eben eine Risikogruppe sind. Eine Grippe kann bei älteren Menschen schnell einmal zum Tod führen. Und da gilt dann halt, auch wenn eine Grippeimpfung nur moderat wirkt, so ist das doch besser als gar nicht impfen. Und zu den Kindern vielleicht noch. Hier wird eine Grippeimpfung in der Schweiz auch weiterhin nicht speziell empfohlen, denn die Nasensprays, die sich in den USA so erfolgreich erwiesen haben, die seien in Europa noch gar nicht zugelassen. Vielleicht ändert sich das noch, aber zurzeit ist das noch nicht der Fall.
Aus der Medizin kommt auch Ihre nächste Meldung. Da geht es um Präparate wie Ritalin, also Psychopharmaka, die immer öfter auch an sogenannte überaktive Kinder verschrieben werden. Zu dieser Verschreibungspraxis hat sich nun diese Woche die Nationale Ethikkommission für Humanmedizin zu Wort gemeldet. Anita von Mond, warum?
Die Ethikkommission, die kritisiert, dass Präparate wie Ritalin in den allermeisten Fällen nicht aus medizinischen Gründen abgegeben würden, sondern aus gesellschaftlichen Gründen. Also überaktive Kinder oder Kinder mit Aufmerksamkeitsproblemen im Fall von Ritalin sollen ruhig gestellt werden, sie sollen angepasster und leistungsfähiger werden, einfach mit einer Pille, schnell, schnell. Und diese Entwicklung, die sich in der Schweiz offenbar deutlich abzeichnet, also dass Kinder Psychopharmaka zur Leistungssteigerung erhalten, die sei problematisch. Denn die Folge ist, dass einerseits neue Gesundheitsrisiken entstehen. Man weiß nichts über die Langzeitwirkung dieser Praxis. Andererseits führt das zu einem zunehmenden Anpassungsdruck in der Gesellschaft, zu einem Leistungsdruck am Arbeitsplatz. Es werde immer mehr erwartet, dass nicht konformes Verhalten mit Pillen weggezaubert wird. Wer es nicht tut, hat dann das Nachsehen. Und darum regt die Ethikkommission jetzt eine Überprüfung der Verschreibungspraxis von Psychopharmaka bei Kindern an und fordert auch, dass untersucht wird, warum immer mehr Psychopharmaka schon an Kinder verschrieben werden.
Dann werfen wir zum Schluss noch einen Blick in die Vergangenheit, in die Zeit der Dinosaurier. Was gibt's denn jetzt schon wieder von den Dinos Neues zu berichten?
Ja, diese tonnenschweren Urtiere, die faszinieren halt auch die Forscher. Die hatten offenbar trotz ihres Gewichts eine Vorliebe fürs Wandern. Forscher aus den USA haben die sogenannten Camarosaurier untersucht. Das sind riesige pflanzenfressende Saurier aus der Jurazeit. Die Forscher haben die Zusammensetzung der Sauerstoffisotope im Zahnschmelz dieser Saurier und im Boden untersucht und kamen dann so zum Schluss, dass diese Giganten der Urzeit im Gebiet des heutigen Kalifornien hin und her gependelt sind, über mehrere hundert Kilometer jeweils zwischen dem Flachland und Bergregionen. Möglicherweise sind also bereits manche Saurier, ähnlich wie heutige Großtierherden, über riesige Distanzen dem Futter nachgewandert.
Sie sind dabei bei Wissenschaft DRS2, Ihrem Hörfenster in die Welt der Forschung. Nichts weniger als eine biologische Sensation verkündeten US-Forscher im vergangenen Dezember. Sie wollten eine ganz spezielle Mikrobe, ein Bakterium, gefunden haben. Eine Mikrobe, die nicht nur glücklich in der Umgebung von hochgiftigem Arsen leben kann, sondern dieses Gift gar als Baustein für das eigene Erbgut verwendet. Dies sorgte weltweit für Schlagzeilen. Auch wir haben damals darüber berichtet. Doch bald wurde herbe Kritik an der Studie laut. Besonders deutlicher Tadel kam von der Mikrobiologin Rosie Redfield. Aber Rosie Redfield wollte nicht einfach nur kritisieren, sie startete ein Experiment, ein ganz spezielles Experiment, das den Fakten um diese arsenfressenden Mikroben auf die Spur kommen soll. Ein Experiment aber auch, das gleichzeitig die Art, wie heute Wissenschaft betrieben wird, beispielhaft verändern könnte. Thomas Häusler berichtet.
I'd like to introduce to you the bacterium GFAJ-1. And this is a bacterium that although looks ordinary, but it's doing something extraordinary.
Als Felisa Wolf-Simon im vergangenen Dezember die Arsenmikrobe vorstellte, sparte ihre Arbeitgeberin, die US-Raumfahrtagentur NASA, nicht mit Superlativen. Sie produzierte einen Film, in dem Wolf-Simon betonte, wie fundamental die Entdeckung sei. Ein bisher unbekannter Bereich des Lebens sei ans Licht gekommen.
GFAJ1, the bacterium, has solved the challenge of being alive in a very different way than we knew of.
So when this arsenic paper was announced, I read the paper carefully and I thought it was terrible. Just really, really bad science at a very elementary level.
Die Mikrobiologin Rosie Redfield fand die Studie schrecklich schlecht. Sie beschloss, sie nachzuvollziehen. So gehen Forscher immer vor, wenn sie an den Ergebnissen anderer zweifeln. Doch Redfield wollte mehr.
That was when I decided that it would be a great way to do open science on something that people would actually be interested in.
Statt hinter verschlossenen Türen zu arbeiten und erst danach die Resultate in einer Wissenschaftszeitschrift zu veröffentlichen, so wie es in der Forschung normal ist, stattdessen hat Rosie Redfield die Versuche in aller Öffentlichkeit gestartet. Vorzu beschreibt sie in ihrem Blog, welche Versuche sie machen will und was dabei herauskommt. Man kann ihr nicht nur virtuell über die Schulter schauen, sondern Kritik anbringen, Vorschläge machen, kurz von der Ferne mitforschen. Open Science heißt das, offene Wissenschaft, wenn Forscher fast live Einblick gewähren und man mitreden darf. Redfield hat Open Science nicht erfunden. Die Idee geistert seit etwa 10 Jahren durch die Wissenschaft. Aber sie holt sie ins Rampenlicht, weil das berüchtigte Arsenbakterium derart hohe Wellen geworfen hat. Medien, Blogger und andere verfolgen ihre Versuche aufmerksam. Eine Grundidee von Open Science beschreibt Redfield so.
Our ability to think logically is to a certain extent crippled by the things we want to be true. And that's
unsere Urteile werden beeinflusst von unseren Erwartungen und Vorlieben. Darum muss die Wissenschaft möglichst offen sein. Schauen sich verschiedene Leute die Daten an, führt das zu einer objektiveren Gesamtsicht.
Und es ließen sich zuweilen peinliche Fehler vermeiden, gerade bei spektakulären Erkenntnissen. Stellen sich diese später als falsch heraus, so zieht das den Ruf der betroffenen Forscher und ihrer Institutionen in Mitleidenschaft, ja sogar einer ganzen Wissenschaftsdisziplin. Es ist wiederum die Raumfahrtagentur NASA, die das klassische Beispiel dafür geliefert hat. 1996 veröffentlichte sie die Nachricht, sie habe auf einem Meteoriten, der vom Mars stammte, versteinerte Mikroben gefunden, also Leben vom Mars. Eine Sensation, die heute niemand mehr glaubt. Vermutlich handelt es sich statt um Mikroben um Ablagerungen auf dem Gestein. Die Affäre stürzte die NASA und die Astrobiologie in ein anhaltendes Glaubwürdigkeitsproblem. Von dieser Gefahr seien vor allem Disziplinen betroffen, die stark auf Geheimhaltung setzten, sagt der Paläoanthropologe John Hawkes, zum Beispiel seine eigene.
This is a field where secrecy has really been the norm. People find something and they keep it secret for years.
Wenn ein Anthropologe spektakuläre Knochen findet, arbeitet er über Jahre im Geheimen daran und veröffentlicht dann seine Erkenntnisse. Und fast immer sind dabei Fehler passiert. Ein offener Prozess könnte dies vermeiden.
Dies wollen Hawkes und seine Kollegen nun mit einem spektakulären Fund demonstrieren. Auf einem Steinklumpen aus einer südafrikanischen Höhle haben sie eine Struktur gefunden, von der sie glauben, es könnte versteinerte Haut sein. Die Haut eines Vormenschen, der vor 2 Millionen Jahren gelebt hat. Dies wäre der erste solche Fund. Sie seien Spezialisten für Knochen, sagt Hawkes. Und nun hätten sie es mit weichem Gewebe zu tun. So hat Hawkes ein offenes Projekt gestartet, bei dem alle vorschlagen können, wie man das Fundstück untersuchen soll.
We've been open for about a month and a half. And, you know, I consider it sort of like a big brainstorming session.
Er betrachte diese Startphase wie ein großes Brainstorming. Und manche Forschungsgruppen würden dies genauso machen. So habe er wertvolle Vorschläge von russischen Forschern erhalten, die anlässlich eines Brainstormings entstanden seien. Das alles klingt so positiv, dass man sich fragt, warum Open Science nicht schon weiter verbreitet ist. Dies liege daran, wie der Wissenschaftsbetrieb funktioniere, sagt John Hawkes. Genauer, wie man als Forscher Karriere mache, vom Studenten zum Professor werde. Das passiert nur, wenn man Resultate vorweisen kann, und dies in Form von Veröffentlichungen in wissenschaftlichen Zeitschriften. Doch genau damit wird es bei Open Science schwieriger, weil plötzlich nicht mehr so klar ist, wem die Resultate zuzuschreiben sind, wenn viele Ideen und Know-how beitragen.
What we have to do is to find better ways for young people to get faster credit for their ideas.
Man müsse Wege finden, wie Jungforscher schneller Anerkennung bekommen könnten für ihre Ideen, und zwar so, dass dies für ihre Karriere nutzbar sei. In Disziplinen, die auf mehr Offenheit setzten, funktioniere dies auch besser, sagt John Hawkes. Zum Beispiel in der Physik, wo viele Forscher ihre Resultate im Internet zur Diskussion stellen, bevor sie sie endgültig in einer Zeitschrift veröffentlichen. Dieser Weg sei anerkannt, sagt die Physikerin Karen Hagner, und es sei positiv.
Durch Offenheit, da bin ich auf jeden Fall der Meinung, das ist ein ganz, ganz wichtiges Prinzip.
Trotzdem betrachtet sie Open Science nicht als Allheilmittel. Hagner illustriert dies an einem aktuellen Fall. Eine Physikergruppe, zu der auch sie gehört, hat vor kurzem eine mögliche Sensation bekannt gemacht. Elementarteilchen, die schneller sind als das Licht. Das würde die Physik auf den Kopf stellen. Und darum baten die Forscher vor der Veröffentlichung die ganze Physikergemeinde um Mitarbeit. Man solle doch bitte das Resultat überprüfen. Doch in diesem Fall war Karen Hagner skeptisch.
Es ist eben so, dass man zuerst intern sozusagen die Hausaufgaben gemacht haben muss, dass die Zahl, die man da schreibt, auch wirklich internen Tests standhält, und zwar solchen Tests, wo die Leute eben von außen sich drauf verlassen müssen.
Schließlich könnten Außenstehende ihre komplizierten Apparaturen nicht überprüfen. Open Science ist also kein Patentrezept und sie stößt an wirtschaftliche Grenzen, wo es um Patente und Geld geht, wie etwa in der Medizin. Trotzdem solle man offen sein, wo es nur gehe, plädiert John Hawkes, auch mit dem Blick auf die Gesellschaft, die die Forschung finanziere und von ihren Erkenntnissen auch betroffen sei.
I'm always conscious of the fact that when I have access to resources that are unique, it's my job to tell something about those to people who cannot touch them.
Er zum Beispiel habe es mit einzigartigen Stücken des Menschheitserbes zu tun, die die Allgemeinheit nicht berühren könne. In solchen Fällen sei es die Pflicht der Wissenschaft, diese Allgemeinheit, also uns alle, so eng wie möglich an ihrer Arbeit teilhaben zu lassen.
Forschung unter Beobachtung, Thomas Häusler berichtete. Die im Beitrag erwähnten Beispiele finden Sie auch bei uns im Netz als Links unter wissenschaft.drs.ch. So viel Neues aus der Forschung für diese Woche. Den Podcast zu dieser Sendung und ergänzende Informationen finden Sie wie immer auf unserer Website wissenschaft.drs.ch. Und uns hören Sie jeweils am Samstag um 13.40 Uhr oder am Sonntag um 19.30 Uhr hier auf DRS2. Inhaltlich verantwortlich war heute Patrick Tschudin. Am Mikrofon begleitete Sie Christian Heuss.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.